Heute darf ich Dr. Uwe Brandl zum Interview begrüßen. Er ist durch und durch ein Kommunaler, so viel schon mal vorweg. Seit fast 30 Jahren wirkt er vor Ort als hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Abensberg. Seit fast 20 Jahren macht er als Präsident des Bayerischen Gemeindetags von sich reden. Und vor wenigen Wochen wurde er zum zweiten Mal zum Präsidenten des Deutschen Städte- und Gemeindebundes gewählt.
No age to o. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.
Uwe Brandl ist bekannt dafür, dass er Kante zeigt und auch mal markig formuliert, wenn es um die kommunale Seite geht. Lieber Uwe, wir beide kennen uns seit 20 Jahren und ich freue mich jetzt richtig auf unser Interview. Herzlich willkommen.
Danke, hallo Juliane, ich freue mich sehr, dass wir uns heute miteinander unterhalten können. Es geht ja um ein wichtiges Thema, wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt.
Da sind wir uns schon mal ganz einig. Als du Präsident des Bayerischen Gemeindetags wurdest, habe ich dort als Referentin begonnen. Und wir haben die eine oder andere Schlacht geschlagen, wenn es beispielsweise ums Düngerecht ging oder um die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Heute, glaube ich, darf ich für uns beide sagen, dass wir von der kommunalen Selbstverwaltung überzeugt sind und diese gerne vor einer Unterschätzung bewahren wollen. Die Aufgabe der Daseinsvorsorge, insbesondere die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung, stehen bei Städten und Gemeinden ganz oben auf der Agenda. Lieber Uwe, lass uns aufgrund des im mehrfachen Wortsinns hitzigen Zeit- und Klimageschehens gleich ins Wasser springen. Erst einmal sollten wir für unsere Hörer beleuchten, was kommunale Spitzenverbände genau mit Wasser, Abwasser, Gewässern und Sturzfluten zu tun haben. Da gibt es doch eine Reihe von Fachverbänden, die diese Themen auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wie bringen sich die kommunalen Spitzenverbände und speziell der Deutsche Städte- und Gemeindebund und dann die Landesverbände, also beispielsweise der Bayerische Gemeindetag, hier ein?
Also zunächst einmal, Juliane, wir haben ja nicht Schlachten geschlagen, das waren ja schon Großoffensiven, die wir da bisher hinter uns haben. Und die Gefechtslage ist in der Tat sehr, sehr heterogen mit unterschiedlichsten Interessen, mit unterschiedlichsten Playern. Du hast das vorher angedeutet. Ja, und was haben Gemeinden mit Wasser, Abwasser, Sturzflutenmanagement zu tun? Wasser und Abwasser sind Kernbereiche unserer Selbstverwaltung. Das ist unsere Hauptaufgabe, die Bürgerinnen und Bürger mit dem Lebensmittel Nummer eins zu versorgen, aber auch dafür zu sorgen, dass das, was dann nach dem Verzehr entsteht, auch ordnungsgemäß gereinigt und gesäubert wird. Also die Abwasserbeseitigung zu managen ist eine unserer Aufgaben. Und daneben wird immer wichtiger, wobei das nicht unmittelbar zum Bereich der Daseinsvorsorge im klassischen Sinn gehört, aber einfach zum kommunalen Wirkungskreis mit Pflichtaufgabencharakter, dass wir uns auch darum kümmern, die aktuellen geänderten Bedingungen, die durch den Klimawandel eintreten, zu managen. Da gehört halt das Sturzflutenmanagement dazu, Starkregenereignisse zu managen oder auch das Thema Hochwasserschutz an Gewässern erster, zweiter und dritter Ordnung. Und da spielen natürlich unsere Verbände, die ja die Interessen der kommunalen Player zu bündeln haben, eine große Rolle, wenn es darum geht, verständlich zu machen gegenüber der Legislative, wo zum Beispiel Umsetzungsprobleme liegen, wo zum Beispiel Fördervoraussetzungen verändert werden müssen, wo wir in die Lage versetzt werden müssen, überhaupt in diesen Feldern handeln zu können. Und das ist eben unsere Schwerpunktaufgabe, auch dafür zu sorgen, Verständnis zu wecken, dass Wasserversorgung nicht etwas ist, was wir den privaten Interessenspielen überlassen sollten, sondern was tunlichst in der öffentlichen Hand bleiben sollte, um sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger zu vernünftigen, guten Preisen mit hoher Qualität und hoher Zuverlässigkeit versorgt werden, aber letztendlich auch die Abwässer entsorgt werden und der Schutz der Lebensgrundlagen mit Blick auf die Klimaveränderungen auch ausreichend sichergestellt wird. Das sind wichtige Aufgaben, wo ich auch glaube, dass die Politik gut beraten ist, wenn sie den Kräften der kommunalen Ebene, dem Selbstverständnis der kommunalen Ebene ausreichend Handlungsspielräume einräumt, das Ermessen stärkt, statt uns zu gängeln mit detailliertesten Vorschriften und vor allen Dingen auch zu helfen, dass nicht die Privaten, die natürlich mit Gewinnerzielungsabsicht unterwegs sind, uns da ins Handwerk pfuschen und nach dem Motto verfahren, die Privaten können alles besser, dass das nicht so ist. Das haben wir in England ja leidvoll miterlebt, wo zum Beispiel die Wasserversorgung in großen Teilbereichen privatisiert worden ist, dann Investitionen in die Netze unterblieben sind mit dem Ergebnis, dass am Schluss die Kommunen wieder die Aufgabe hatten, die maroden Netze zu übernehmen, erst einmal kräftig zu investieren, um dann wieder die Versorgungssicherheit herzustellen. Und da spielen auf bayerischer Ebene der Gemeindetag eine große Rolle und auf Deutschland-Ebene natürlich der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Und man darf nicht vergessen, mit Blick auf Europa, das Europarecht greift ja auch in diese Bereiche ein, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und vieles andere mehr. Mit Blick auf Europa sind es auch diese beiden Verbände, die letztendlich die Interessen in Brüssel und in Straßburg bündeln und dort versuchen, unser Selbstverständnis von Daseinsvorsorge auch gegenüber Europa zu vertreten, was nicht einfach ist, weil unser Selbstverständnis aufgrund unserer Verfassungssituation vergleichbar ist noch mit Österreich und vielleicht mit Südtirol, aber ansonsten sind wir da Exoten im gesamten europäischen Bereich. Das macht es nicht einfach, aber spannend.
Also die kommunalen Spitzenverbände bündeln quasi die Aufgaben der Daseinsvorsorge, die ja vielfältigste sind, allein wenn wir nur die Überschrift Wasser nehmen.
Ganz genau.
Im Augenblick glühen die Medien vor Beiträgen über Hitze und Dürre einerseits und Starkregen andererseits. Längst geht es bei der Wasserver- und Abwasserentsorgung nicht mehr nur um Daseinsvorsorge, sondern auch um Anpassung und rasche Veränderung. Wie stehen die von dir präsidierten Verbände dazu? Weiter nach dem Motto des Hammergleich, da machen wir nichts, oder siehst du da eine besondere Bewegung im Augenblick?
Ja, also der bayerische Energieerhaltungssatz, das haben wir schon immer so gemacht, wo kommen wir denn hin, wenn wir das jetzt anders machen, der gilt genau bei den Verbänden nicht, sondern ich glaube, wir schreiben uns zu Recht auf die Fahnen, sowohl auf bayerischer Ebene als auch auf deutscher Ebene, dass wir versuchen, die Problemstellungen vorauszudenken und Lösungen anzubieten. Das heißt, abwarten ist die schlechteste Taktik. Wir sehen das jetzt aktuell mit Blick auf die gesamte Energiediskussion, mit Blick auf die Abhängigkeiten, die geschaffen worden sind. Dort die Politik wirklich in vielen Bereichen nicht vorausschauend agiert. Darauf weisen wir hin. Wir sind aber leider in vielen Bereichen auch auf die Rolle des Hinweisens beschränkt, weil wir selber eben nicht die Legislativkompetenzen haben. Aber wir weisen sehr deutlich darauf hin, wo sich Schieflagen abzeichnen und wo vor allen Dingen schnell gehandelt werden muss. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema, sich mehr auf die Selbstverwaltungskräfte zu besinnen, wäre da ein probates Mittel, schneller zu einem Ergebnis zu kommen, als mit dezidiertesten, ausgeklügelsten juristischen Lösungen aufzuwarten, die uns letztendlich Zeit kosten und nicht unbedingt das bessere Ergebnis zeitigen. Mhm.
Jetzt lass uns die Herausforderungen trotzdem mal mit dem Brennglas der Städte und Gemeinde und der Wasserwirtschaft in Deutschland beleuchten. Gerade Bayern hat ja eine extrem kleinteilige Struktur. Wir haben zwar keine ganz aktuellen Zahlen vom Bayerischen Landesamt für Statistik, aber wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass es so rund 2000 Wasserver- und ebenso viele Abwasserentsorger sind. Gibt es denn aus deiner Sicht Mindestzahlen von Bürgern, um die sich eine Einheit kümmern können muss? Anders ausgedrückt, tun sich Gemeinden unter, ich sag mal, x Einwohnern nicht sehr schwer, in allen Themenbereichen ganz vorne mitzuarbeiten?
Also grundsätzlich muss man schon sagen, dass zunächst einmal die Vermutung nahe liegt, dass Kleinteiligkeit bedeutet, sich im Regelungswirrwarr nur schwer zurechtzufinden. Aber ich glaube, es gibt keine Standardantwort darauf. Es gibt kleine Versorger, die sehr, sehr gut aufgestellt sind, die digital komplett bereits im nächsten Zeitalter sind und deshalb ihre Aufgabe sehr gut managen können. Es gibt aber auch mittelgroße und große, die da noch Handlungsbedarf haben und selbst bei der Größe nicht unbedingt am Puls der Zeit sind. Da muss man sehr selbstkritisch sein. Ich glaube, die Größe alleine ist nicht entscheidend, sondern es ist wirklich der Einzelfall entscheidend, wo man sehr intensiv und verantwortungsbewusst abwägen muss. Kann ich mit meinem Personal, das ich habe, kann ich mit meiner technischen Ausstattung, die ich habe, kann ich mit den Voraussetzungen meiner Brunnen tatsächlich sicherstellen, qualitativ das zu liefern, was ich dem Bürger schuldig bin. Und wenn ich zum Ergebnis komme, ich allein schaffe es nicht mehr, kennen wir in Bayern ja schon seit Jahrzehnten die Form der kommunalen Zusammenarbeit, dann ist es richtig, sich mit anderen zusammenzuschließen, um leistungsfähiger zu sein. Die Leistungsfähigkeit, das ist unsere Maxime. Wie man die herstellt, das ist sicher vom jeweiligen Einzelfall abhängig, aber man muss sehen, und darauf spielst du wahrscheinlich auch an, dass es durchaus Spieler in diesem großen Feld gibt, die generell sagen, eine gewisse Mindestgröße ist zwingende Voraussetzung. Wenn die nicht hergestellt werden kann, dann deutet viel darauf hin, dass wir dann regulativ eingreifen müssen, um dafür zu sorgen, dass die Einheiten wesentlich größer werden. Es gibt sehr gute Beispiele, dass große und sehr große ihre Aufgabe hervorragend machen, aber es gibt auch viele Beispiele, dass das Kleine auch genauso gut können.
Ja, klar weißt du, worauf ich hinaus will. Es gibt natürlich in den Bereichen Wasser und Abwasser so Daumenregeln, ja, dass man sagt, es muss ja mindestens eine Urlaubsvertretung sichergestellt sein, eine Rufbereitschaft und die fachliche Ausbildung in einem Bereich wie Wasser oder Abwasser muss natürlich gewährleistet sein. Und da tun sich jetzt wirklich kleinere Gemeinden oft härter, wobei wir ja da Lösungen haben. Du hast das ja auch gesagt.
Die Mindestausstattung ist ja klar, dass ja, genau, diese personelle Mindestausstattung da sein muss. Das ist völlig unstreitig. Aber ich glaube, ansonsten gibt es eben diese pauschale Aussage, nicht nur die ganz Großen können es, genauso wenig wie es verkehrt ist, wenn man sagt, die ganz Großen können es nicht, sondern es gibt gute Beispiele in jeder Größenordnung, wie man diese Aufgabe professionell managen kann. Und deshalb ist mein Petitum nochmal, das ist ja Ausfluss der Selbstverwaltungsautonomie. Mit hohem Bewusstsein der Verantwortung sehr selbstkritisch zu untersuchen, ob die aktuelle Angebotssystematik, die Organisationsform die richtige ist. Und wenn man merkt, dass man nicht mehr leistungsfähig genug ist, das nicht mehr liefern kann, was man dem Bürger schuldet, nämlich Qualität zu günstigen Preisen, dann ist es Zeit, darüber nachzudenken, über den Kirchturm drüber zu blicken und unter Umständen mit Nachbarn sich neu aufzustellen und besser zu organisieren.
Ja, also zur kommunalen Selbstverwaltung gehört auch die interkommunale Zusammenarbeit. Das hast du wunderschön geschildert. Nachdem NoH2O sich mit Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Hochwasservorsorge und Sturzflutenmanagement befasst, was siehst du im Augenblick so auf der Prioritätenliste ganz oben?
Also ich glaube, das sind Bereiche, die kann man nicht priorisieren. Auch da ist es wieder so, dass wir einfach sehen müssen, dass ortsgebunden die Situation sehr unterschiedlich ist. Wir haben, was wir vor 10 Jahren wahrscheinlich nie geglaubt hätten, heute im Allgäu, also in den Gebirgslagen, Kommunen, die tatsächlich jetzt in dieser Situation der Hitzewellen Wasserversorgungsprobleme haben. Wir haben auf der anderen Seite in Bereichen außerhalb von Flüssen, wo es keine Gewässer erster bis dritter Ordnung gibt, plötzlich Sturzflutenprobleme bei Kommunen, die Hanglagen verzeichnen, wo aufgrund der Regenereignisse, aufgrund der mikroklimatischen Bedingungen sich Gefahren für die Sicherheit eines Orts ergeben, für das Eigentum der einzelnen Bürger entstehen, wo sofort Handlung geboten ist und da natürlich auch sehr professionell untersucht und vorgeschlagen werden muss, was die besten Konzepte sind, um sich vor Sturzfluten zu schützen. Also ich denke, auch da muss man sehr spezifisch auf die jeweilige Ortssituation schauen und dann Priorisierungen vornehmen. Es gibt auch die, leider Gottes, die arg leidgeprüften Kolleginnen und Kollegen, die alle drei Probleme gleichzeitig angehen müssen. Auch die gibt's.
Ja, aber ich teile deinen Eindruck, die Wasserwirtschaft ebenso jetzt wie die Städte und Gemeinden bejammern nicht die Herausforderungen, sondern packen sie wirklich an. Da werden sie manchmal unterschätzt. Worin liegt der Schlüssel zum Glück in der Wasserwirtschaft, so aus deiner Sicht, wenn wir mal als Ziel uns vornehmen, dass diese auch im Jahr 2050 noch in kommunaler Hand liegt und so betrieben wird, dass die Bürger mit der Arbeit zufrieden sind und sich die Frage nach Privatisierung in dem Bereich erst gar nicht stellt?
Erste Kernaussage, Wasser ist das Lebensmittel Nummer eins. Und es ist unsere Aufgabe, Wasser qualitativ hochwertigst zu vernünftigen Preisen an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Und das ist für mich der Kernpunkt. Zu vernünftigen Preisen heißt jetzt nicht verschleudern, aber es bedeutet auch nicht, dass bei uns der Liter Wasser das gleiche kosten muss wie der Liter Mineralwasser im Supermarkt. Und ich glaube, da muss man die Politik auch sensibilisieren. Privatisierung wird immer bedeuten, dass dort eine Benchmark aufgemacht wird, die nicht heißt, möglichst günstig zu versorgen, sondern möglichst viel Benefit für das jeweilige Unternehmen rauszuschlagen. Ich meine, der gesamte Wassermarkt in der Bundesrepublik, ich glaube, du hast das einmal taxiert, ist ein Bereich von ca. 40 Milliarden pro Jahr, die da umgesetzt werden könnten. Also es ist eine Hausnummer, wo auch jeder große Player sich überlegt, ob er da nicht die Finger möglicherweise lang macht, um die Politik zu motivieren, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass die kommunale Daseinsvorsorge letztendlich den Ausverkauf zu feiern hat. Und da müssen wir dafür kämpfen. Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, die Politik zu sensibilisieren, dass das, was die kommunale Selbstverwaltung im Bereich Wasser und Abwasser leistet, ein Riesenmehrwert dieses Landes ist. Auch übrigens die Kleinteiligkeit, die uns die natürlich unangreifbarer macht, weil wir über Verbünde einzelner Solitärnetze dafür sorgen können, dass die Versorgungsstabilität sichergestellt ist. Gerade in Zeiten, wo man mit klimatischen Veränderungen rechnen muss und nicht unbedingt sichergestellt ist, dass jeder Brunnen dauerhaft leistungsfähig ist, ist es wichtig, sich auch interkommunal zu vernetzen, selbst wenn man selbstständig bleibt. Aber der Austausch zwischen den Leitungseinheiten muss auf jeden Fall in den Fokus kommen. Und wir müssen auch schauen, dass wir nicht Gefahr laufen, und da spreche ich jetzt ein sehr sensibles Thema an, dass wir unser Trinkwasser nicht generell öffnen zum Zweck der Bewässerung von landwirtschaftlichen Erzeugungsflächen. Auf der anderen Seite gilt es aber auch, den Spagat zu meistern, dass nicht als Alternative dann der Landwirtschaft erlaubt wird, in die Grundwasserstöcke runterzubohren, um auf die Art und Weise vielleicht notwendige Beregnungsmaßnahmen ihrer Erzeugungsflächen sicherzustellen, weil jede Sollbruchstelle in den Grundwasserspiegel ist gleichzeitig auch eine potenzielle Eintragsschwelle für mögliche Schadstoffe, die dann von oben eindringen können. Und da denke ich jetzt, dass das gar nicht falsch verstanden wird, nicht an Schadstoffe der Landwirtschaft, sondern wir denken nur an sowas Einfaches wie einen Unfall eines Mineralöltransporters, wo dann das Öl eben ausläuft, auf der Straße landet, möglicherweise im Graben landet und 20 Meter daneben befindet sich eine Bohrstelle, wo die Landwirtschaft unter Umständen Wasser aus dem Grundwasserstock entnimmt und dann ist das Öl da drunten. Also deshalb glaube ich, ist es eine ganz wichtige strategische Aufgabe, darüber nachzudenken, wie wir auf der einen Seite sowohl die Trinkwasserversorgung sicherstellen, auf der anderen Seite die Löschwasserversorgung sicherstellen und auf der dritten Seite auch sicherstellen, dass mögliche Engpässe bei der Beregnung oder Bewässerung der Erzeugungsflächen auch sichergestellt werden können, ohne dass sich das gegenseitig konterkariert.
Ich glaube, da sind wir wieder ganz beisammen. Ich habe gestern an die Staatsregierung die Forderung gerichtet, doch dafür zu sorgen, dass das Bohren von Brauchwasserbrunnen, jetzt insbesondere für solche Bewässerungsbrunnen, nicht mehr einem reinen, einfachen Anzeigeverfahren unterliegt, sondern genauso einer wasserrechtlichen Erlaubnis wie jeder Wasserversorger. Weil ich glaube, durch diesen Wasserbedarf, den wir ja vielfach gar nicht mehr decken können aus den öffentlichen Einrichtungen, und ist ja auch Trinkwasser dafür gar nicht gedacht, aber das muss unbedingt planvoll passieren und die Wasserversorger müssen da auch zustimmen. Nicht, dass wir auf einmal Brauchwasserbrunnen entlang von Wasserversorgungsgebieten, also Wasserschutzgebieten haben. Das denke ich, auch wenn wir immer nach Entbürokratisierung rufen, aber das wäre etwas, was wir planvoll angehen müssen und ganz genau wissen müssen, wer entnimmt hier an welcher Stelle wie viel Wasser und sind das die geeigneten Positionen.
Lass mal vielleicht auch nochmal zwei Gesichtspunkte ergänzen, die mir ganz, ganz wichtig sind. Erste Feststellung, jedes Abteufen eines Brunnens ist mittelbar oder unmittelbar auch gleichzeitig eine potenzielle Eintragsschwelle in die Tiefengrundwasservorkommen, weil wir wissen, dass alle Stöcke in irgendeiner Form zusammenhängen. Die Frage ist nur, mit welchem Zeitablauf landet irgendeine Verunreinigung dann dort, wo letztendlich das Trinkwasser gewonnen wird. Zweitens unterschließt sich der Kreis zu dem, was du sagst. Es ist in den letzten Jahren en vogue geworden, dass man mit einer einfachen Anzeige zum Befüllen eines Swimmingpools, zum Bewässern des Gartens in die oberen Schichten, Wasserschichten abtäuft und dann selber das Wasser gewinnt. Jetzt sagt mir meine Feuerwehr, ich bräuchte dringend ein Verzeichnis der privat vorhandenen Brunnen und Entnahmestellen im Stadtgebiet, weil wir bei unseren Löschvorgängen mittlerweile ja nicht mehr nur mit Wasser löschen, sondern zum Beispiel auch mit Schaum. Und dieser Schaum ist natürlich auch nicht unbedingt besonders hilfreich, wenn es um Genießbarkeit etc. pp. Geht. Das heißt, die würden gerne wissen, haben sie in der Umgebung des Einsatzortes eine mögliche Eintragsstelle in Trinkwasser- oder in Brauchwasserbereiche? Und ich halte es für zwingend notwendig, dass wir zumindest informiert werden, wenn eine derartige Abteufung stattfindet und dass das auch kartiert werden muss. Also ich würde jeden, der zur privaten Wasserentnahme einen Brunnen schlägt, verpflichten wollen, dass das in ein einheitliches Katasterwerk einzutragen ist, mit sämtlichen technischen Daten, die dazu gehören, und dass das ein allgemein gültiges Kataster ist, das den Sicherheitsbehörden, aber auch den Wasserversorgern zur Verfügung steht.
Mhm. Ja, ja, und auch Entnahmemengen klar sind, das braucht man ja auch. Ja, also da ist schon einiges so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber das wird ein ganz wichtiges Thema sein und sicher eine Forderung der kommunalen Spitzenverbände werden. Lass uns mal vom Wasser rübergehen zu dem Niederschlagswasser und den Sturzfluten, die diese auslösen können und in den letzten Jahren verstärkt auslösen. Die TU Kaiserslautern hat eine Untersuchung gemacht und wird gerade viel zitiert mit einer Behauptung, die klingt natürlich auch jetzt vordergründig gut oder zumindest reißerisch, die Städte und Gemeinden seien auf Sturzfluten überhaupt nicht vorbereitet. Was hältst du von der Behauptung?
Naja, also das ist wieder eine typische Aussage, die man ex cathedra so locker vom Hocker schon mal in den luftleeren Raum stellen kann. Und die kommt mit Sicherheit auch gut rüber, wenn es um pressetechnische Vermarktung geht. Aber ich glaube, auch da ist die Wahrheit eine völlig andere. Diejenigen, die bewusst und gezielt die Handlungsfelder der Zukunft analysieren, die sehen, dass sie sich um diesen Bereich zu kümmern haben. Aber ich sage nur mal, irgendwas zu wursteln und zu tun, hilft uns ja nicht. Sondern wir brauchen ja erst einmal eine Gefahrenanalyse, dann potenzielle und professionelle Simulationen, wie sich bestimmte Ereignisse tatsächlich dann auf Vermögenswerte, auf Eigentum in erster Linie auswirken, um dann die richtigen Handlungskonzepte abzuleiten. Und das braucht einen gewissen Zeitverlauf. Und man muss auch sehen, dass die Planungskapazitäten bei den Fachbüros sehr, sehr beschränkt sind. Da gibt es einen riesen Handlungsbedarf, übrigens auch für den Gesetzgeber, weil ich schon glaube, wenn Gefahrenpotenziale der sich verändernden Umweltbedingungen sich jetzt anders darstellen, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war, dann kann die Politik nicht die Füße stillhalten, wenn es etwa darum geht, bei festgesetzten Bauleitplangebieten auch einmal dazu überzugehen, Bebaubarkeiten in Frage zu stellen, wo eine Sturzflutenanalyse feststellt, dass zum Beispiel aus einem Gewerbegebiet 2/3 der Fläche eigentlich potenzielles Gefahrengebiet sind. Da muss das Baurecht zumindest so lange, bis der Schutznetz installiert ist, ausgesetzt werden. Da haben wir momentan sogar das Problem der Schadensersatzsituation, wenn eine Gemeinde sagt, ich lasse dort nicht zu, weil ich erkannt habe, dass dort ein mögliches Schadenspotenzial besteht, das aktuell noch nicht beherrschbar ist, dann machst du die Schadensersatzpflicht. Das heißt, wir rennen offenen Auges in Bebaubarkeiten dieser betroffenen Grundstücke und nehmen damit natürlich auch Schäden in Kauf. Und das halte ich für einen untragbaren Zustand. Da ist dringend Handeln geboten. Und da sollte man sich einmal vielleicht damit beschäftigen, welche Handlungsinstrumentarien wir brauchen, um schnell zu einem Ziel und zu einem Ergebnis zu kommen. Das heißt, möglichst hoher Schutz des Eigentums und möglichst hoher Schutz auch der Fläche vor plötzlich eintretenden Schadensereignissen.
Da habe ich ja schon ganz konkrete Vorschläge gemacht. Also gerade bei dem nachträglichen Sturzfluten, wie soll man da sagen, managen kann man es nicht, aber Schadensreduzierungen, ja, doch auch mal dran zu denken, dass Gemeinden hier ans Eigentum ran dürfen im Sinn von Duldungsanordnungen, wie wir es sonst für Wasserleitungen kennen, weil das Gemeinwohl hier doch eine ganz große Rolle spielt oder auch Vorkaufsrechte, die wir nicht haben.
Vielleicht würde ich das einmal an einem plakativen Beispiel festmachen, weil wir aktuell bei uns zu Hause gerade sehr umfassend Sturzflutenmanagement-Analysen laufen haben und vor allen Dingen auch Handlungskonzepte ableiten. Ich habe einen kleinen Ortsteil, der sehr stark landwirtschaftlich strukturiert ist. Da geht es um das Thema Hopfenbau. Die Hopfengärten stehen natürlich alle hangig und sie sind so angelegt, dass die Hopfenfurchen mehr oder weniger natürlich genau in der Hangrichtung liegen. Also nicht quer zum Hang, sondern in der Hangrichtung. Bei Starkregenereignissen heißt es, dass aus diesen Mulden zwischen den einzelnen Anbaureihen natürlich dann reißende Bäche werden. Innerhalb kürzester Zeit. Die nehmen sehr viel Schlamm mit. Jetzt kommt es bei uns zu einem Lösungsansatz, der da bedeuten würde, dass zum Beispiel am Ende dieser landwirtschaftlichen Erzeugungsfläche, aber auf fremdem Boden, eine Mulde, eine Aufhalt- und Sickermulde gebaut werden müsste. Der Eigentümer sagt, ich gebe euch aber den Grund nicht. Ohne den Eigentümer werden wir aber das Problem nicht lösen können, weil es eine technische Lösung nur auf diese Art und Weise gibt. Und da sind wir jetzt genau bei dem Thema, das du zu Recht ansprichst. In dem Moment, wo ich die Risikoanalyse habe, wo ich auch die Analyse dessen habe, was an Möglichkeiten besteht, um Schäden zu vermeiden, und ich komme zu einem Ergebnis, ich brauche aber Grund und Boden, der mir nicht gehört, und dann ist es aber vorbei mit unserem Instrumentenkasten, weil wir an dieses Eigentum ohne das Einverständnis des Eigentümers nicht kommen, dann können wir noch so gut und so viel analysieren, wir werden aber das Problem nicht lösen. Und Problemlösung ist das, was die kommunale Ebene in erster Linie können muss, und da brauchen wir den Gesetzgeber dazu.
Also ich denke, das ist ja schon ein Riesenschritt, dass du als Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes sagst, die, die es am besten können, sind eben die Gemeinden und vor Ort auch das Sturzflutenthema anpacken. Aber was, ich glaube, noch mehr als der Ruf nach finanzieller Unterstützung hier jetzt wichtig ist, ist wirklich den rechtlichen, du nennst es so schön, Instrumentenkasten nochmal durchzugehen, ob bei den Eigentümern, die einfach überhaupt kein Interesse daran haben, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, ihre Grundstücke tiefer legen zu lassen, Wälle aufzuschütten, dass wir die im Zweifel, wenn es eine sinnvolle Maßnahme ist und die geeignetste, um eine bestimmte Starkregenvorsorge herbeizuführen, dass wir die eben auch verpflichten können.
Juliane, du kennst mich lang genug, du weißt, ich bin kein Sozialist, aber ich bin ein bekennender Fan unseres Grundgesetzes und unserer bayerischen Verfassung. Und da ist das Thema Sozialpflichtigkeit des Eigentums für mich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sozialpflichtigkeit bedeutet für mich auch, dass ich am Eigentümer eines Grundstücks, das eine potenzielle Gefahr darstellt, weil es eben ein Hanggrundstück ist, verpflichten können muss, bestimmte Maßnahmen zu dulden. Natürlich kann ich, wenn ein Weg im unmittelbaren Anschluss an das Grundstück ist, an diesem Weg entlang eine 3 Meter hohe Betonmauer errichten. Das ist A nicht schön, B ist es nicht umweltgerecht, C ist es wahnsinnig teuer. Die bessere Lösung ist, eine Mulde auszubilden auf dem Grundstück und zu schauen, dass der Abtrag, der ja aus dem Grundstück kommt, auch auf diesem Grundstück verbleibt. Und ich glaube, dass das einfach toleriert werden muss, sowohl vom Gesetzgeber als auch von den Gerichten. Das ist übrigens auch noch ein Thema, über das wir uns unterhalten sollten. Der Gesetzgeber löst ja nicht alles, wenn die Gerichte ja noch alles besser wissen. Dass das etwas ist, was wir zumuten können, zumuten dürfen und was auf jeden Fall kompatibel mit unserer Verfassungssituation ist.
Genau. Und wir sind uns ja auch einig, das, was geduldet werden muss, ist ja nur die Geländeveränderung. Ja, wenn hier in der Bewirtschaftung des Grundstücks Einschränkungen passieren, also etwa, weil sich wirklich das Wasser staut und dann die Ernte nicht mehr eingefahren werden kann, dass man diese Dinge als Solidargemeinschaft entschädigt. Das versteht sich ja von selbst. Aber die Mulde brauchen wir oder den Wall brauchen wir.
Merkst du, Juliane, auch da zucke ich bereits.
Ja.
Also, man kann es jetzt im Podcast natürlich nicht sehen. Aber ich bin schon auch ein Fan davon, dass Verursachungsketten auch dazu führen müssen, dass man einem Eigentümer, der über die besondere Spezifikation seines Grundstücks eine besondere Gefahrenlage für die Allgemeinheit schafft, auch mehr zumuten können muss. Das heißt, ihm sofort Entschädigungen anzubieten, da wäre ich sehr vorsichtig. Auch er hat im Bereich der potenziellen Gefahrenvermeidung dafür zu sorgen, dass er das Seine dazu beiträgt, ohne dass er entschädigt wird. Okay. Es kann kein Mensch aus dem Ort was dafür, dass gerade der in der potenziellen Gefahrenhanglage auch nur seine Ackerfurchen genau in der Hanglage setzt. Das ist nicht in Ordnung.
Uwe, und auch hier sind wir einer Meinung. Weil, weißt du, das Bild, das ich vor Augen hatte, ist zum Beispiel, ich habe ein Gewerbegebiet und es wird nicht wie früher berechnet, in allen 100 Jahren einmal überflutet, sondern auf einmal alle 3 bis 5 ja. Jahre. Ja. Und man stellt fest, wenn man jetzt hier einen Wall schüttet, das müssen bloß 2 Meter sein, auf einem benachbarten, vielleicht landwirtschaftlichen Grundstück, ja, dann könnte man das ganze Gewerbegebiet schützen.
Da bin ich jetzt wieder bei dir, in dem Moment, wo ich Fremde schütze,
genau,
und fremdes Eigentum in Anspruch nehme, also die Gefahr eigentlich jetzt von dem Gewerbegebiet ausgeht, da muss ich den Landwirt natürlich entschädigen. Ist klar, er kann nichts dafür.
Und da muss ich, wenn er jetzt die Zurückhaltung des Wassers auf seinem Grundstück akzeptiert, das war mein Bild, das ich im Kopf hatte, dann muss ich ihm natürlich eine Entschädigung geben, wenn sein Grundstück eingenässt und aufgestaut wird. Das ist selbstverständlich. Aber dass er sagen kann, ich will nicht, dass da eine Geländeveränderung auf meinem Grundstück passiert, da hätte ich gerne vom Gesetzgeber für die Kommunen Duldungspflichten und im Zweifel Vorkaufsrechte, dass man solche einfach notwendigen Veränderungen in Zeiten des Klimawandels auch bauen können.
Das klare Bekenntnis zur Sozialpflichtigkeit in einer derartigen Situation wäre ausreichend. Mhm. Und damit habe ich die Eingriffsbefugnis. Damit darf ich entweder ankaufen oder sagen, du bist zur Duldung verpflichtet.
Ja, ich glaube, 14 Grundgesetz wird hier nicht reichen, um einen Bescheid zu machen.
Ja, nein, das ist klar, aber ich meine ja, das ist eigentlich eine Ausformung des Sozialstaatsprinzips und des Prinzips, bestimmte Belastungen des Eigentums auch zu dulden. Man muss es halt formulieren. Mhm.
Gehen wir noch mal rüber zum Wasser. Wir bekommen durch diese Dürre und Trockenheit immer mehr das Thema Versorgungssicherheit. Meinst du, wir bekommen es auf die Reihe, dieses Thema jetzt so in den Vordergrund zu schieben, dass es die Aufmerksamkeit bekommt, die es dringend braucht?
Also ich glaube, da wird die Kraft des Faktischen wirken, weil man merken wird, ich habe vorher das Beispiel aus dem Allgäu genannt, wir haben sehr viele Beispiele, aber die sind das auch schon länger gewohnt, aus dem fränkischen Bereich, wo diese Wasserknappheit sich schon seit Jahren abzeichnet. Ich glaube, wer da verantwortungsbewusst als Versorger unterwegs ist, der hat sich aus unterschiedlichsten Gründen schon überlegt, wie er, ich habe es vorher auch schon umrissen, mit Notverbünden zumindest eine Notversorgung sicherstellen kann, wenn nicht sogar eine zusätzliche Redundanz zu schaffen, um die Versorgung dauerhaft sicherzustellen. Was das im Endszenario bedeutet, wenn sich die klimatische Situation so dramatisch nachhaltig verändert, wie wir das jetzt in diesem Sommer erleben, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Weil da reden wir dann möglicherweise auch nochmal über zusätzliche Brunnenanlagen, die wir brauchen, um die Versorgungssicherheit auf Dauer zu gewährleisten. So weit sind wir noch nicht. Aber zu sensibilisieren und das Mögliche zu denken, um präventiv gut unterwegs zu sein und nicht erst zu reagieren, wenn es schon zu spät ist, da sollten wir besser sein als die Landes- und die Bundespolitik.
Das höre ich natürlich gern. Aber trotzdem, es stellt sich ja raus, dass wir zwar genug Wasser haben, also in der ganzen Bundesrepublik, aber eben nicht an allen Stellen. Das heißt, es wird notwendig werden, tatsächlich Fernwasserleitungen auszubauen, von Genderkingen nach Franken und von Franken nach Thüringen und nach Hessen. Wir werden gar nicht drum rumkommen, ja. Und da ist meine große Sorge, dass wir vor lauter Energiepolitik, die ja jetzt auch wirklich betrieben werden muss, ja, aber wir haben nicht im Blick, dass das ein Feld ist, in dem wir in ganz kurzer Zeit Milliardensummen investieren werden müssen.
Juliane, da habe ich die Hoffnung, dass die Politik jetzt aus dieser Energiesituation auch etwas lernt, weil das ist ja vergleichbar. Wir haben uns von einer Pipeline aus Russland abhängig gemacht, um das sehr plakativ darzustellen, und merken jetzt, was das für Ergebnisse zeitigt für die einzelne Versorgung in Bayern, in den Kommunen oder im einzelnen Haushalt. Und das Gleiche gilt doch für die leitungsgebundene Versorgung mit dem Lebensmittel Nummer 1. Wenn da nur eine Leitung steht und die aus welchen Gründen auch immer notleidend wird und ich habe keine Redundanzebene, dann habe ich ein ausgemachtes Problem. Also die Politik jetzt im Eindruck dieser unmittelbar fassbaren Bedrohungslage dafür zu sensibilisieren, dass es nicht nur um das Thema Gasversorgung geht, sondern dass es selbstverständlich um alle Versorgungseinheiten geht, die möglicherweise sehr monostrukturiert sind. Das muss uns doch gelingen. Und natürlich müssen wir uns als Verbände da lautstark melden und sagen, bitte denkt dran, dass wir da redundant werden müssen, und denkt auch dran, wie wir das gemeinsam sicherstellen. Weil das ist eine Aufgabe, du hast ja vorher richtigerweise festgestellt, das wird sehr, sehr hohe Investitionssummen erforderlich machen. Wenn wir auf Dauer eine sichere Wasserversorgung in der ganzen Bundesrepublik wollen, dann muss sich auch die Politik als Vertretung der Verantwortungsgemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger an dieser Aufgabe beteiligen. Das werden wir alleine nicht schultern, weil ansonsten die Preise für das Wasser explodieren werden.
Genau, und wenn wir daran denken, wie lange es dauert, um den Südlink jetzt zu bauen im Energiebereich, also ich prognostiziere einfach, so viel Zeit werden wir uns im Wasserbereich gar nicht lassen können.
Naja, Juliane, auch da gilt, ich hoffe, die Politik lernt aus solchen Dingen. Es gäbe ja auch da die Möglichkeit, dass man Planfeststellungsverfahren ersetzt durch gesetzliche Genehmigungen. Da muss man halt auch die Mut dazu haben. Und wenn heute ein grüner Wirtschaftsminister sagt, der größte Fehler, den wir jemals begangen haben, war die Einführung der Verbandsklage. Ja, also das Erkennen von Problemlagen löst das Problem nicht, sondern ich muss halt das Problem dann lösen. Und ich muss auch erkennen, dass wir uns zu sehr ergangen haben, die letzten zwei Jahrzehnte, in der Schaffung von Individualrechten, die halt nicht mehr in die Zeit passen. Bei Krisensituationen muss ich schnell agieren können. Wenn wir jedes letzte Quäntchen an Beteiligung durchexerzieren und am Ende eines langwierigen juristischen Prozesses Ergebnis haben, ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben da bei Stuttgart 21 gesehen. Da müssen wir schneller werden, und zwar im Sinn der Bevölkerung, im Sinne aller. Ansonsten laufen wir Gefahr, dass wir in bestimmten Teilbereichen notleidend werden. Wir reden jetzt nur über die Bundesrepublik. Wenn wir das Wasserthema weltweit anschauen, dann haben wir noch ganz andere Probleme, die wir zu bewältigen haben. Auch dafür können wir die Augen nicht verschließen.
Ja, gehen wir mal ein bisschen Richtung, vielleicht nicht weltweit, aber EU. Wir zwei wissen, wie dünnhäutig die Vertreter des Bauernverbandes sein können. Wenn einer von uns nur Düngung sagt, dann hört die offizielle Seite der Landwirtschaft schon gleich Bauernbashing. Und Wir haben da schon oft Gegenwind erleben dürfen. Jetzt mal, wie siehst du denn die Rolle und den Einfluss der EU mit ihren Richtlinien und nicht zuletzt mit dem Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, weil es seit 1991 in der Bundesrepublik nicht gelungen ist, die EU-Nitratrichtlinie angemessen umzusetzen?
Also jetzt muss ich erst einmal eine Lanze für die Landwirte brechen. Es gibt wie überall solche und solche. Es gibt sehr viele, die haben Verständnis für unsere Position. Die haben natürlich die Sorge, dass wir unter Umständen auf die Art und Weise Bewirtschaftungsbeschränkungen generieren, die sie nicht wettbewerbsfähig machen. Das verstehe ich absolut, aber ich glaube, dass die große Mehrheit auch erkannt hat, dass es uns nicht darum geht, generell abzurechnen mit Landwirten, weil uns das Berufsbild nicht passt oder weil sie generell die bösen Buben oder die bösen Frauen sind, sondern dass es uns einfach gemeinsam darum gehen muss, dieses Lebensmittel Nummer eins bestmöglich zu schützen. Und wenn halt die Vertreter der Landwirtschaft zu großen Teilen auch die Eigentümer von Grund und Boden sind, die über den Grundwasserstöcken liegen, dann muss man einfach sehen, dass auch da eine besondere Verantwortung für diesen Eigentümer besteht. Und dieser Verantwortung muss er gerecht werden mit allen Ausgleichsformen, die dazu unter Umständen notwendig sind. Jetzt komme ich zu der eigentlich gestellten Frage. Es ist traurig genug, dass wir ein Vertragsverletzungsverfahren eigentlich zum zweiten Mal am Genick haben. Aber wenn man ganz ehrlich analysiert, kommt es natürlich daher, dass man vorschnell bestimmten lobbyistischen Drücken nachgegeben hat und eigentlich die Dinge nicht verbessert, sondern verschlimmbessert hat. Wir wollen alle miteinander, dass das Trinkwasser sauber ist. Übrigens nicht nur für uns Einzelne, auch der Landwirt will sauberes Wasser, wenn er den Hahn aufdreht, sondern auch für die Tiere, die er hält. Und für die Bewässerung der Felder möchte ich auch nicht unbedingt Wasser, das vorher aufbereitet werden muss. Also müssen wir dafür sorgen, dass erst gar nicht besonders viel in die Grundwasserstöcke gelangt. Und da muss man an allen Stellen ansetzen, die da Verantwortungsbeiträge liefern. Das ist die Landwirtschaft, das ist genauso natürlich der Betrieb von Kläranlagen, aber über die Umfänge brauchen wir nicht streiten, weil das ist quantifizierbar. Ich möchte damit nur sagen, alle sind gleichermaßen gefordert und die Bundesrepublik und auch Bayern werden gut beraten, endlich die Vorgaben der Europäischen Union so umzusetzen, dass sie letztendlich dann vertragskonform sind. Aber auch das erlaube ich mir festzustellen, mit Blick auf Italien und Frankreich habe ich da schon auch meine Zweifel über die gleichen Maßstäbe angesetzt werden. Also ich würde dann von einem Europa der einheitlichen Normierung erwarten, dass nicht nur immer besonders kritisch auf Deutschland geschaut wird, sondern dass auch dort, wo auch landwirtschaftliche Erzeugungsflächen sind, wo auch Trinkwasser ein Thema ist, dass dort in gleicher Weise kontrolliert wird, ob die notwendigen Beiträge geliefert und geleistet werden in den jeweiligen Nationen, um Grundwasser und Trinkwasser ausreichend zu schützen.
Ja, das ist die Herausforderung, die die EU hat und was wir auch von ihr erwarten, ganz klar. Wir brauchen noch jemanden am Tisch, das ist der Bürger, nicht nur in Form des Grundstückseigentümers. So wie der Strom aus der Steckdose kommt, so kommt das Wasser stets aus dem Wasserhahn. Mit der Toilette hört vielfach die Verantwortung des Verbrauchers auf. Viele Menschen interessieren sich gar nicht dafür, welche Beiträge sie selbst leisten können und auch müssen in Zeiten der klimatischen Veränderungen. Ist es nicht ein Gebot der Stunde, unsere Bürger jetzt endlich stärker zum Mitmachen aufzufordern und einzubinden?
Ja, ich glaube, da haben uns die Grünen sehr viel voraus und denen ist es auch gelungen, zumindest in ihrem Teilklientel dafür zu sorgen, dass da mehr Bewusstsein besteht. Ob das dann immer praktiziert wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Das ist ja auch sehr spannend. Aber in der Tat glaube ich auch, dass wir einen Wandel in der Politik brauchen. Bisher war es ja eher so, dass man versucht hat, damit zu punkten, dass man den Wähler suggeriert hat, Daseinsvorsorge machen wir schon, das wird schon gemanagt, da brauchen wir dich nicht dazu, sondern das macht dann die Omnipotenz des Gemeinwesens. Nein, ich glaube, wir müssen tatsächlich dazu übergehen, egal ob das jetzt Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieversorgung ist, wir müssen dem Bürger klar machen, dass er selber ein wichtiges Rädchen in diesem Gesamtmechanismus ist und seinen Beitrag liefern muss. Ich muss mal einen Kopf drüber zerbrechen, ob die Toilettenspülung wirklich mit Trinkwasser funktioniert. Ich muss mal einen Kopf drüber zerbrechen, ob mein Rasen wirklich der englische Rasen sein muss, der dann dreimal am Tag mit Trinkwasser bewässert wird, in einer Situation, wo das Thema Wasserknappheit keine Utopie mehr ist, sondern wo es Realität werden kann, sehr schnell. Ich muss mal den Kopf drüber zerbrechen, wie ich Abwasserentsorgung unter Umständen noch effizienter betreiben kann. Und ich muss als Bürger auch sehen, dass das nicht zu Nulltarif geht. Ich muss bereit sein, auch mal vielleicht in Relation zu setzen, wenn ich lamentiere, dass da eine Frechheit, wenn der Kubikmeter Wasser 1,30 Euro kostet. Ein Kubikmeter sind 1000 Liter. Da wird sich der Verbraucher mal die Frage stellen, was er für einen Liter Mineralwasser, nichts anderes als angereichertes Trinkwasser, wenn man so will, was er da im Supermarkt bezahlt. Oder zahlt er für eine Flasche möglicherweise das, was er beim öffentlichen Versorger für 1000 Liter bezahlt. Also da auch die Relationen richtig zu gewichten. Ich verstehe das natürlich, dass der durchschnittliche Haushalt mit einem überschaubaren Einkommen über jeden Cent rechnet. Logisch. Aber ich glaube, man muss trotzdem die Wertigkeit anders vermitteln und das wird die Aufgabe der Politik sein, diese Verantwortungsgemeinschaft A, deutlich anzusprechen und B, den Bürger auch zu sensibilisieren, dass er selber Teil dieser Verantwortungsgemeinschaft ist und auch Beiträge zu leisten hat.
Mhm. Ja, und es hängen die Dinge ja zusammen. Ja, um Grundwasserstöcke aufzufüllen, brauchen wir Niederschlagswasser. Um das Niederschlagswasser unter die Erde zu bekommen, brauchen wir weniger befestigte Flächen, da ist jeder Einzelne gefragt. Und ich habe immer so dieses Bild der Zisterne vor Augen. Und wenn dann Leute zu mir sagen, Zisterne rechnet sich doch nicht, dann sind wir genau wieder an so einem Punkt, wo ich sage, nee, die wird sich nie rechnen. Aber wenn sie nicht freiwillig gebaut werden, muss sich der Abwasserentsorger oder die Gemeinde überlegen, ob sie das Niederschlagswasser wirklich noch in Leitungen ableitet oder sie sagt, löst das Problem. Auf irgendeine Art und Weise ist es auf jedem Grundstück lösbar. Es ist nichts mehr, was wir öffentlich machen, weil letztlich brauchen wir das Wasser wieder in der Erde oder ihr braucht es selber zum Gießen oder zur Brauchwassernutzung in den Gebäuden.
Also ob es auf jedem Grundstück wirklich lösbar ist, das weiß ich nicht. Ich kenne schon auch Bereiche, wo aufgrund der Bodensituation ein Versickern nicht möglich ist. Da kann man vielleicht mit einer Teilrückhaltung arbeiten, die sehr kostenintensiv ist. Ich möchte damit auch nur betonen, in meiner Stadt ist es seit 10 Jahren üblich, dass wir kommunale Baugrundstücke immer mit einer bereits eingebauten Zisterne verkaufen. Das heißt, das ist im Kaufpreis beinhaltet. Das liefern wir mehr oder weniger add-on. Bei uns ist es üblich, dass wir im Rahmen der aktuellen Bauleitplanverfahren seit 8 Jahren ein Ableiten von Niederschlagswasser in die öffentlichen Einrichtungen grundsätzlich nicht zulassen, es sei denn, es gibt nur die Möglichkeit. Und da muss man wirklich sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Ich glaube auch, dass wir dringend dafür sorgen müssen, A, die vorhandenen Abwasserleitungen zu entlasten, also gar nicht Wasser reinzubringen, das dort nicht reingehört. Und B, auch dafür zu sorgen, dass möglichst viel vom Niederschlagswasser wirklich wieder im Grundwasserstock landen kann und nicht irgendwo in einem Kanal versickert.
Also die ganze Wasserwirtschaft wird begeistert sein von deinen Aussagen hier. Das ist genau die Auffassung, die wir einfach raustragen müssen und mit unseren Bürgern kommunizieren. Ich würde gern noch ein für einen kommunalen Spitzenverband bestimmt schwieriges Thema ansprechen, weil Bürgermeister eben nicht nur Wasserversorger und Abwasserentsorger sind, sondern auch diejenigen, die Bauleitplanung machen und die den Siedlungsdruck abbekommen von der Bevölkerung. Trotzdem, wir haben das Thema Wasserschutzgebiete und ich glaube, wir müssen kein Hehl draus machen, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird in der Bundesrepublik. Du hast da ja auch über den DSTGB wirklich den Überblick. Während in Bayern 5% der Landesfläche als Wasserschutzgebiete ausgewiesen sind, sind es etwa in Baden-Württemberg 25 und in Hessen gar 50%. Wir haben in Bayern 400 offene Schutzgebietsverfahren. Schaffen wir das als Spitzenverbände, hier wirklich den Druck aufzubauen und zu sagen, wir brauchen diese Schutzgebiete, gerade in Zeiten des Klimawandels, sonst ist ja der Grundwasserschutz wirklich gar nicht richtig umzusetzen. Und wir schreiben uns das auch auf die Fahnen, wissend um all diese unglaublichen Schwierigkeiten, die der einzelne Kollege vor Ort hat, weil er ja auch den Siedlungsdruck hat. Wie gehen wir mit diesem rettet das Grundwasserthema um?
Ehrliche Antwort oder politische Antwort?
Ehrliche Antwort.
Ehrliche Antwort. Ich glaube, dass die Nutzung des Plurals bei Schaffen wir es als Verbände schon schwierig wird, weil ich einen Verband sehe, der relativ wenig Neigung hat, da den Finger in die Wunde zu legen. Das ist der Landkreistag, um das ganz klar zu artikulieren, weil die Landräte diejenigen sind, die diese Rechtsverordnungsverfahren durchzuführen haben. Und es kommt nicht von ungefähr, dass viele Verfahren offen sind, weil Fakt bleibt, dass diese Rechtsverordnungsverfahren natürlich schon zu zumindest zu einer Tangierung des Eigentums, zu Bewirtschaftungsbeeinträchtigungen etc. pp. Führen. Und da scheut sich nahezu jeder Politiker davor, weil er eben diese Diskussion um die Notwendigkeit gar nicht bereit ist zu führen. Man knickt da lieber vor der Lobby ein. Und ich kann es jetzt den Kollegen aus der Zunft der Landräte nicht einmal übel nehmen, weil der Freistaat Bayern macht ja nichts anderes. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass bei uns wesentlich weniger als Schutzgebiet gesetzlich festgelegt ist als in anderen Ländern, weil auch da der Landesgesetzgeber nicht bereit ist, den notwendigen Druck aufzubauen und vielleicht eine ausreichende Schutzkulisse zu generieren. Ich sehe auch die Interessenslagen von Kolleginnen und Kollegen, die in schwierigen Bereichen Kommunen zu verwalten haben, die entweder, wenn man es ganz strikt nimmt, überhaupt keine Entwicklungsmöglichkeit mehr haben, weil die potenziellen Siedlungsflächen alle in einem eigentlichen potenziellen Schutzgebiet liegen, oder, um jetzt nicht nur immer im Bereich der Versorgung zu bleiben, die in einem potenziellen Überschwemmungsgebiet liegen, die haben wir ja. Da verstehe ich, dass die natürlich nach Ausnahmen gieren und sagen, aber bei uns muss das alles anders gehandelt werden. Ich fürchte fast, und ohne dass mir das die Kollegen jetzt bitte übel nehmen, dass wir uns nur einen Bärendienst erweisen, wenn wir da mit zu vielen Ausnahmen arbeiten. Dann ist es halt so. Wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass ich in Bedrohungsbereiche einbauen muss, um den Siedlungsdruck gerecht zu werden, dann, glaube ich, muss man sich wirklich die Frage stellen, ist das sinnvoll? Oder wenn ich mit einer Siedlungsentwicklung in einen Schutzbereich eingreife, auch da muss man sich die Frage stellen, welches Gut ist jetzt wichtiger, Versorgung mit Wohnraum oder die dauerhafte Sicherstellung von qualitätshaltigem Grundwasser? Also das ist eine schwierige Entscheidungslage, aber ich möchte nur mal dafür werben, bei allem Verständnis für die Einzelsituation, diese Interessensabwägung sehr offensiv anzugehen und sehr gut zu kommunizieren. Und wenn das Ergebnis wirklich das ist, dass man sagt, wir haben eine ganz schwierige Siedlungsstruktur, eine schwierige Rahmenbedingung, weil wir mit unseren Erweiterungsflächen komplett in einem Überschwemmungsgebiet liegen, komplett in einem Trinkwasserschutzgebiet liegen, wir können nicht mehr erweitern, dann muss man auf der einen Seite dem Bürger das plausibel machen. Die Politik wäre aber gut beraten, den Kolleginnen und Kollegen dann auch Alternativen an die Hand zu geben. Und da bin ich jetzt wieder bei dem Punkt, dann muss halt diese Gemeinde auch die Möglichkeit kriegen, außerhalb von bestehenden Ortschaften neue Ortschaften bauen zu können. Das ist genau der Sonderfall, wo ich sage, dass das Anbindegebot keinen Platz hat. Weil die Abwägung dazu führt, ich habe hohen Siedlungsdruck, ich möchte aber Trinkwasser schützen, ich möchte dem Siedlungsdruck gerecht werden, das kann ich aber nur, wenn ich einen neuen Ortsteil generiere, den ich planungstechnisch natürlich im Außenbereich setze, aber ohne diese Gefährdungslage, dann muss der Bürgermeister, die Bürgermeisterin diese Handlungsoption haben. Die hat er momentan nicht und deshalb verstehe ich auch, dass bei der Interessensabwägung dann oft das Ergebnis ist, ich habe ja gar keine andere Möglichkeit, dann muss ich halt im Wasserschutzgebiet bauen oder ich muss im Überschwemmungsbereich bauen. Also da auch Handlungsalternativen für diese eng begrenzten Ausnahmefälle zu schaffen, das wäre für mich eine wichtige Aufgabe der Legislative.
Also Uwe, danke für deine ehrliche Antwort, aber auch für diesen sehr weit ausgreifenden Blick, den du damit zeigst, nämlich die großen Aspekte sind jetzt einfach mal wichtig und die haben Priorität im Zweifel und lasst uns diese Themen lösen. Vielleicht muss man auch dran denken, die Zuständigkeit für Wasserschutzgebiete in Bayern vielleicht doch rauszunehmen aus der Zuständigkeit der Landkreise und vielleicht eine Ebene höher zu setzen. Das sollte der Freistaat Bayern mal überlegen. Aber wir wollen es hier nicht zu bayerisch machen. Was wir insgesamt in der Bundesrepublik erleben, auf der Bundesebene, sogar auf der EU-Ebene, aber eben natürlich auch auf den Landesebenen, das ist so über zahlreiche Förderprogramme und Wettbewerbe, die dann auch mit Finanzspritzen verbunden sind, Städte und Gemeinden zu triggern, bestimmte Dinge zu tun. Was hältst du denn von dieser Art, Politik zu machen, quasi Anreizpolitik?
Naja, das ist auch ein Wog geworden und ich befürchte, das wird sich noch verschlimmbessern, weil davon auszugehen ist, dass die finanzielle Verfügungsmasse eher reduziert sein wird in Zukunft. Also wird man versuchen, mit Anreizprogrammen die kommunale Ebene in die Pflicht zu nehmen, anzutriggern, wie du das so schön formulierst. Weil es in der Regel ja so ist, wenn so ein Prozess einmal begonnen worden ist, du kannst ja nicht mittendrin aufhören, sondern du musst weitermachen, dann fällt die Kofinanzierung des Bundes oder des Landes weg und du hast die Aufgabe trotzdem an der Backe und finanzierst sie dann mit teurem Geld durch. Ich glaube, wir brauchen einen völlig anderen Weg. Ich glaube, wir werden gut beraten und da gehen übrigens auch einige, die jetzt noch mit Regierungsverantwortung gieren, genau in die Richtung. Wir brauchen ganz klare Prioritätensetzungen und dort, wo die Prioritäten gesetzt werden, dort gibt es das Fördergeld und dieses Fördergeld gibt es auch langfristig um der kommunalen Umsetzungsebene auch zu signalisieren, wir lassen euch da nicht im Regen stehen, sondern wir sehen es als wichtige Zukunftsaufgabe, die wir nur gemeinsam auch meistern können. Und nun mal, da geht es nicht um überschaubare Beträge, sondern da geht es um richtig viel Geld. Bei dem gesamten Bereich leitungsgebundene Einrichtungen, Perfektionierung der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, Phosphatfällung und was es da alles gibt. Aber auch im Bereich der Energiewende geht es um Aufgaben, die wir mit neuen Management-Tools angehen müssen und die wir mit sehr, sehr viel Investitionsaufwand angehen müssen, den wir alleine aus den kommunalen Kassen sicher nicht schultern können.
Also ich höre da auch raus, dass du dafür plädierst, weniger so kleine Würste aufzuhängen, nach denen die Gemeinde schnappen möge.
Konzentrierter und nachhaltiger ist der Lösung.
Genau, satte Investitionspauschalen und mehr Vertrauen in die kommunale Selbstverwaltung. Ja, prima, danke dir. Wir kommen nicht umhin, auch wenn das Wasserentnahmeentgelt gerade vor den Landtagswahlen in Bayern, also vor 2023, abgeräumt scheint. Trotzdem, kennst du bessere Lösungen als Wasserentnahmeentgelte oder Abwasserabgaben, um den Säckel der Landesministerien für wasserwirtschaftliche Maßnahmen zu füllen?
Also ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen entsetzt, dass man erst einmal dem Staat eine Einnahmequelle verschafft, damit der dann weiterverteilen kann, weil die Erfahrung ja zeigt, dass es in der Regel dann nicht zu zweckgebundenen Investitionsbeihilfen kommt, sondern dass das Geld für was ganz anderes verwurstet wird. Uns als diejenigen, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sicherzustellen haben, im Rahmen des Kommunalabgabengesetzes mehr Möglichkeiten zu geben, tatsächlich über die Gebührenfinanzierung Rücklagen aufzubauen für Investitionsmaßnahmen, nicht nur in diesen überschaubaren Umfängen, das, glaube ich, wäre der bessere Ansatz. Ich habe die große Befürchtung, wenn der Wasserpfennig kommt, dass das Geld nicht im Bereich der Wasserversorgung landen wird, sondern in anderen Bereichen landen wird. Und das wäre schade, weil die Investitionsaufgaben, die vor uns stehen, die sind immens. Und mit Blick auf die aktuelle RZWAS, die unser Förderprogramm in Bayern ist, aber das gilt für andere Länder in gleicher Weise. Ich habe da mit den Kollegen gesprochen, muss ich halt feststellen, dass das Verständnis bei vielen Politikern dafür, dass es einen Unterschied macht, ob leitungsgebundene Einrichtungen in ländlichen Bereichen finanziert werden oder in städtischen, großstädtischen, urban verknüpften Bereichen finanziert werden, dass das ein wesentlicher Unterschied ist. Mit anderen Worten, je weniger Abnehmer oder Versorgte an einem Kilometer Leitungsstrang hängen, desto teurer wird es unterm Strich, wenn man investiert und wenn man auf Dauer die Leitungen in Stand halten muss. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass die Politik insgesamt in allen Bundesländern dafür sorgen muss, dass unsere Aufgaben, die dann nicht nur Neubau, sondern auch Instandhaltung und technische Perfektionierung sind, dass die auf Dauer vernünftig durchfinanziert werden können, ohne dass es zu enormen Diskrepanzen zwischen Ballungs- und urbanen Räumen und ländlichen Räumen kommt. Sonst prognostiziere ich, dass uns Ähnliches passieren wird wie im Bereich der Energiewirtschaft, wo sich das jetzt schon sehr deutlich abzeichnet, dass wir in den Ballungsräumen günstige Versorgungspreise haben und in den ländlichen Räumen extraorbitant hohe Versorgungspreise haben. Das wäre ein Ungleichgewicht, das auch mit gleichwertigen Lebensbedingungen, die verfassungsrechtlich verankert sind, nicht mehr zu vereinbaren wäre.
Also verstehe ich es richtig. Das heißt, Förderprogramme, um gleichwertige Lebensbedingungen in ganz Deutschland herzustellen, wären schon wünschenswert.
Die wären zwingend erforderlich, weil die Geschwindigkeit, mit der sich regionale Kostensituationen verändern werden, die Geschwindigkeit darf man nicht unterschätzen.
Ja, dann lass uns noch abschließend einen Blick aufs Geld werfen. Über den Nationalen Wasserpakt sind, wenn ich das richtig sehe, für die nächsten 10 Jahre jährlich 100 Millionen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen in ganz Deutschland vorgesehen. Das dürfte angesichts der Milliarden, die wir bundesweit alleine für den Bau von Fernwasserleitungen brauchen, noch nicht ganz des Pudels Kern abbilden. Hast du in der neuen Bundesregierung Ansprechpartner entdeckt, die hier die unumgänglichen Investitionssummen für Wasser und aber auch für Niederschlagswasser bereitstellen werden?
Also erste Feststellung, die 100 Millionen, die jetzt im Haushalt verankert sind, zeigen mir, dass das Handlungsfeld zumindest erkannt ist. Das war in der Vergangenheit nicht so. Das Zweite, und da muss man jetzt tatsächlich in gewisser Weise vielleicht auch der aktuellen Zeitsituation Rechnung tragen. Natürlich überlagert Corona und auch diese Kriegssituation und der Versorgungsengpass im Energiebereich viele, viele Handlungsfelder, die eigentlich auf der Agenda stehen, mit denen man sich auseinandersetzen müsste. Ich glaube schon, dass es gelingen wird, wenn diese Themen jetzt noch einmal sukzessive entspannter und abgearbeiteter sich darstellen, dass man auch diesen Bereich der Versorgungssicherheit noch einmal deutlich akzeptieren kann und die Politik zumindest mit ins Boot holen kann, wenn es darum geht, diese Zukunftsaufgabe mit einer anderen Priorität zu versehen, als das bisher der Fall gewesen ist. Da habe ich sehr, sehr große Hoffnung, weil ich auch glaube, dass die bisherigen Gespräche, die geführt worden sind, in diese Richtung zeigen, dass man das Handlungsfeld erkannt hat. Ob die Dimension schon ganz offen gelegt werden konnte, auch von uns, das, da bin ich mir nicht so sicher, weil da bedarf es sicher noch intensiver und weiterer Gespräche. Aber ich sehe zumindest einen sehr deutlich ausgeprägten Hoffnungsschimmer.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Lieber Uwe, ich bin wieder mal beeindruckt, wie du dich als Vordenker zeigst. Trag deine Erkenntnisse nach Berlin und auch nach Brüssel und danke von meiner Seite für dieses erkenntnisreiche Interview.
Ja, ich danke euch und wenn ich euch nicht hätte, dann hätte ich natürlich auch nicht die Möglichkeit, die Materien so tief zu durchdringen und da bin ich sehr dankbar, weil es immer hilfreich ist, wenn man auch weiß, wovon man spricht.
In diesem Sinne, no H2O.
No H2O. Wissen, wie es läuft. Der Podcast für die Wasserwirtschaft.